Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute, an dem wir ein ganz besonderes Thema haben. Normalerweise haben wir ja am Morgen und am Nachmittag zwei ganz unterschiedliche Themen, aber heute haben wir den ganzen Tag das Thema Musik. Am Morgen Musik in der Bibel und am Nachmittag 2000 Jahre Musik im christlichen Abendland. Musik in der Bibel. Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit dem Ursprung der Musik. Was sagt die Bibel dazu? Der Prophet Hesekiel bekommen zurück in die Vergangenheit, zurück in die Zeit vor Erschaffung des Weltalls, in die Zeit, als Gott die Engel erschaffen hatte. Die Engel sind ja älter als das Universum, denn sie haben gejubelt, als Gott die Erde erschuf, in 1. Mose 1, Vers 1. So steht das nämlich in Hiob 38, Vers 7. Und Hesekiel sieht also die Zeit, als die Engelwelt bereits existierte, aber die Welt noch nicht, das Universum noch nicht, die Erde noch nicht. Und er schreibt auch über den Fall des Luzifer, dieses führenden Engels, der zum Satan geworden ist. Wir lesen aus Hesekiel 28, Vers 12. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. Es geht hier um den König von Tyrus, aber beim Lesen merkt man, dass der Prophet dann weitergeht über den König von Tyrus hinaus und er beschreibt den bösen Geist, der diesen König beseelte. Der König von Tyrus war besessen von Satan und darum wird er hier identifiziert. So lese ich weiter. So spricht der Herr, der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Das ist das himmlische Eden. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine, hebräisch Tof, und deiner Pfeifen oder Flöten, hebräisch Nekef, war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen wurden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Wir sehen hier diesen Engel, diesen Cherub. Das sind übrigens Engel, die ganz besonders Gottes Thron und Gottes Gerechtigkeit bewachen. Wir sehen hier diesen Cherub im Himmel, auf dem himmlischen Tempelberg. Es gibt ja nach Offenbarung 11, Vers 19 einen Tempel Gottes im Himmel. Und der steht auf dem himmlischen Berg Zion, von dem auch in Hebräer 12 die Rede ist. Nun, bevor dieser Engel zum Satan wurde, war er eingesetzt als Musikerengel im himmlischen Heiligtum. Und zwar außersehen mit Schlaginstrumenten, Rhythmusinstrumenten, deine Tambourine, und mit Blasinstrumenten, Melodieinstrumenten, Pfeifen oder man kann übersetzen Flöten. Jetzt gibt es hier ein Problem. Manche moderne Übersetzungen, die übersetzen hier überhaupt nichts von Musikinstrumenten, sondern von Ohrringen und solchem Zeugs. Also Ohrringe, alles an seinem Platz, aber hier eben nicht. Das Wort Nekev hier ist allerdings ein schwieriges Wort im Hebräischen, weil es zu den ganz seltenen Wörtern der Bibel gehört. Aber das Wort Tof ist ein ganz einfaches Wort und das bedeutet immer in der Bibel Tambourine. Tambourin, Plural Tambourine. Also kann man nicht plötzlich hier die Bedeutung dieses Wortes ändern, wie viele Übersetzer gemacht haben. Es geht hier um Tambourine. Und dann muss man sich überlegen, was bedeutet das Wort Nekev? Das kommt von der Wurzel Nakaf, durchbohren. Und bezeichnet darum eben ein Instrument, das bei der Herstellung durchbohrt werden muss. Wie Flöten und Pfeifen. Das gebräuchlichere Wort im Alten Testament für Flöten ist Chalil. Aber auch das kommt von der Wurzel Chalal, durchbohren. Eben als Beschreibung des Herstellungsvorganges. Es geht hier also ganz eindeutig um Musikinstrumente. Und darum ist diese Stelle so interessant, denn sie zeigt, dass es Musik gab, bevor die Sünde überhaupt in die Existenz kam. Der Fall des Satans fand ja statt am Anfang des Schöpfungsberichtes, der ja beginnt mit »Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde«. Da haben die Engel, die Söhne Gottes, gejubelt, nach Hiob 38, Vers 7. Und dann hat Satan sein wollen wie Gott, wollte diese Ehre des Schöpfergottes sich anmaßen. Und deshalb heißt es in 1. Johannes 3, der Teufel sündigt von Anfang an. Ja, die Bibel beginnt mit im Anfang schuf Gott und 1. Johannes 3, der Teufel sündigt von Anfang an. Aber wir sehen nun aus Hesekiel 28, die Musik ist eine Erfindung Gottes. Auch die Musikinstrumente, denn Gott hat sie erschaffen zu der Zeit, als er diesen Engel erschaffen hatte. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Und darum können wir sagen, Musik ist etwas, das von Gott herkommt, grundsätzlich. Und es ist sogar etwas, das uns von der Schönheit und der Vollkommenheit der Zeit spricht, als es noch gar keine Sünde gab, wo das Böse gar noch nicht existiert hatte. Das können wir mal aus dieser Stelle ableiten. Und Musik kommt also aus dem himmlischen Heiligtum. Ihre Grundbestimmung war von Anfang an die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Aber wir haben hier bereits die Andeutung, dass dieser Engel schließlich gefallen ist. Und was ist mit der Musik passiert? Nun, die Musik hat dieser gefallene Engel auch in die Sünde hineingezogen. Und das führt uns nun zu Punkt 2. Nachdem wir den Ursprung der Musik gesehen haben, zweitens Musik unter dem Einfluss des Bösen. Die erste Stelle der Bibel, in der über Musik gesprochen wird, die finden wir in 1. Mose 4, Vers 21. Es geht um die Zeit nach dem Sündenfall. Und in diesem Abschnitt geht es um Kain, der ganz bewusst sich von Gott abgewendet hatte, wegging vom Angesicht des Herrn. Er wurde ein Städtebauer und seine Nachkommenschaft baute eine gewaltige vorsintflutliche Zivilisation auf. Und wir sehen hier viele Dinge, die da erfunden wurden und praktiziert wurden, um die Leere ohne Gott auszufüllen. 1. Mose 4, Vers 19. Und Lamech, das ist der siebte in der Abstammungslinie von Kain, nahm sich zwei Frauen. Hier haben wir die erste Stelle über Polygamie, über Vielweiberei. Gott hat in der Schöpfung einen Mann und eine Frau erschaffen, denn sein Plan war die Ein-Ehe. Und hier finden wir zum ersten Mal in der abgefallenen Nachkommenschaft von Kain jemand, der diese Schöpfungsordnung durchbricht. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute, hebräisch Kinnor, und der Rohrblattflöte, Ugav, umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Hier finden wir viele Dinge, die in sich nicht böse sind. Aber wenn man sie benutzt, um die Lehre ohne Gott auszufüllen, dann werden sie durch ihren Missbrauch böse Dinge. Also die Polygamie, die ist in sich böse. Also diesem Mann gefiel das Leben mit einer Frau nicht, das war für ihn zu wenig, darum nahm er zwei. Aber Vers 20, dieser Jabal, der Vater der Herdenbesitzer wird, also der Vater der Leute, die in großem Stil Wirtschaft betreiben, das ist an sich nicht etwas Böses, aber wenn das darum geht, man hat viel Besitz und viel Reichtum, um so eben die Lehre ohne Gott zu füllen, dann ist es böse. Und dann haben wir weiter in Vers 22 Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz, gemeint ist Kupfer, Erz und Eisen. Hier haben wir die Entwicklung der vorsintflutlichen Technologie, aber auch wieder mit der Absicht, um das Leben ohne Gott angenehmer zu gestalten. Übrigens, Tubal-Kain hat nicht gewartet, bis die Bronzezeit kam, nach der Sintflut, und schon gar nicht, bis die Eisenzeit kam. Ja? Das so als Nebenbemerkung. Nun, zwischendrin haben wir in Vers 21 eben Jubal, der Vater aller der, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Musik, um einen Ersatz zu schaffen für das Leben ohne Gott, um sich Freude zu schaffen, auch ohne die Beziehung zu Gott. Wenn wir Hesekiel 28 nicht hätten, so könnte man auf die Idee kommen, Musik ist etwas Schlechtes, denn die erste Stelle der Bibel spricht negativ über Musik. Aber eben, es ist in der Reihenfolge der Bibelbücher ist es die erste Stelle, aber zeitlich nicht. Hesekiel 28 zeigt, die Musik kommt von Gott vor dem Sündenfall des Satans und des Menschen. Weiter, die Musik hier wurde missbraucht nach dem Sündenfall. Warum kann Musik so ideal wirken als Ersatz für die Fülle, die Gott ins Herz gibt? Der Mensch besteht aus einer Einheit von Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5, 23 spricht davon: Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geist, Seele, Leib. Nun, die Musik hat eine Wirkung auf die totale Dreieinheit des Menschen. Die Form und der Text, wenn es einen hat, der Musik, spricht ganz besonders den Geist an. Also die ganze Struktur der Musik, ihr Aufbau, ihre Konzeption spricht den Geist an. Die Melodie und die Harmonik, das Zusammenklingen der Töne, spricht besonders die Seele an und die Empfindungen des Menschen. Der Rhythmus, der ein unzertrennlicher Teil der Musik ist, spricht ganz besonders den Körper an, den er sogar in Bewegung bringen kann. Es gibt wenig Dinge im Leben, die so den Menschen in seiner Totalität ansprechen. Man kann sich mal überlegen, was gibt es sonst noch, das so wirklich Geist, Seele und Leib gleichzeitig anspricht? Mathematik zum Beispiel. Das spricht den Geist an und bei gewissen Menschen sogar die Seele. Aber ganz sicher nicht den Körper. Und so könnte man weitergehen in andere Bereiche. Nirgends findet man etwas oder sehr einfach etwas, das so wie die Musik den Menschen total in Beschlag nehmen kann. Übrigens, der Geist ist in der Bibel der Aspekt des Menschen, der denken und erforschen kann. So sehen wir das in Psalm 77, Vers 6 zum Beispiel. Und die Seele ist eben der Bereich der Empfindungen, zum Beispiel 2. Könige 4, Vers 27. Wir gehen weiter in der biblischen Geschichte und sehen Musik unter dem Einfluss des Bösen, ganz besonders im 2. Buch Mose. Und zwar haben wir dort die Zeit von Israel in Ägypten. Durch die 10 Plagen konnte Israel aus der Sklaverei in die Freiheit gehen. Sie sehen hier auf der Karte, aus dem Nildelta zogen sie aus, durchs Rote Meer, gingen zum Horeb in der Sinai-Wüste. Dort bekamen sie das Gesetz. Aber noch bevor Mose das Gesetz schriftlich, die 10 Gebote auf 2 Tafeln brachte, hat das ganze Volk die Gebote schon im Grundsatz gebrochen. Nämlich die ersten 3 Gebote. Keine anderen Götter, kein Bild anbeten und den Namen Gottes nicht entweihen. Alles haben sie gemacht. Sie haben ein goldenes Kalb gemacht und haben eine richtige Fete aufgezogen, eine richtige Party, und haben das aber mit dem Glauben an den wahren Gott verbunden. Denn sie sagten, das sei ein Fest für den Herrn, für Jahwe. Aber sie haben das verbunden mit dem Apis-Stierkult, den sie aus Ägypten kannten. Und ich lese jetzt aus 2. Mose 32, 5 und 6. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich in Ausgelassenheit gehen zu lassen. Das hebräische Wort letzachek bedeutet ausgelassen spielen. Also es geht hier um ein Fest, an dem Musik gemacht wurde, und zwar Musik im Dienst des Götzendienstes und der leidenschaftlichen Belustigung. In 2. Mose 32, 17 lesen wir nämlich von Josua und Mose, die oben auf dem Berg waren. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte. Und er sprach zu Mose, Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach, es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage. Den Schall von Wechselgesang höre ich. Für Josua war diese Musik Kriegsmusik. Was ist das Typische an Kriegsmusik? Sie hat einen motorischen Rhythmus. Das heißt, jeder Grundschlag ist exakt gleich wie der andere. Das bringt den Menschen in Ekstase. Und in einer ausgeglichenen Musik muss der Schlag ständig ändern, je nachdem, wie die Phrase der Melodie verläuft. Das ist ein ständiger Rhythmus, der entspricht dem Atemrhythmus, auch dem Herzrhythmus und übrigens auch dem Rhythmus der Gehirnströme. Aber hier hörte Josua also dieses dumpfe Kriegsstampfen des Rhythmus. Und Mose realisiert, nein, das ist keine Kriegsmusik. Aber es wurde deutlich hier, die Musik hat sich geändert in Israel. Direkt nach dem Auszug aus Ägypten hat nämlich das Volk schon einmal gesungen. Nach dem Durchzug durchs Rote Meer, was man hier auf der Karte sieht. Da haben sie 2. Mose 15 das Lied der Erlösung gesungen. Das war ganz anders, das war kein Kriegsgeschrei. Der Rhythmus war atemrhythmisch, nicht motorisch. Aber hier hat sich mit dem Wechsel der Religion oder mit dem Wechsel in der Religion hat sich auch die Musik geändert. Das ist ein wichtiges Merkmal. Musik ändert sich da, wo Grundsätzliches im Glaubensleben und im in der Glaubensauffassung ändert. Das ist miteinander gekoppelt. Wir gehen weiter mit Beispielen in der Bibel über Musik unter dem Einfluss des Bösen und dem Titel Musik als Unterhaltungslärm. Da lesen wir Amos 6, 1, 4 bis 6. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berge von Samaria, die auf Polstern von Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die da faseln zum Klang der Harfe, die Wein aus Schalen trinken und mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Es geht hier um die Israeliten aus den 10 Stämmen im Norden, die von Samaria, und um die Israeliten im Südreich mit der Hauptstadt Zion, Jerusalem. Es wird hier der Vorwurf gemacht von den Propheten: Wehe, ihr seid sorglos, ihr mästet euch, lebt also richtig, schwelgt im Luxus, und dazu gehört das Faseln zum Klang der Harfe. Das bestimmt eben nicht zur Ehre Gottes war. Übrigens, hier sieht man eine Rekonstruktion einer alttestamentlichen Harfe, die hebräisch Nevel heißt. In Psalm 33, 2 und 144, 9 wird ausdrücklich über den Nevel von 10 Saiten gesprochen. Darum habe ich hier in der Rekonstruktion auch 10 Saiten angefügt. Die Harfe sieht ganz ähnlich aus wie die Kinnor, oder wie der Kinnor, wie ich gleich zeigen werde. Oft übersetzt mit Laute. Aber der wesentliche Unterschied ist der Nevel hat 2 Resonanzkörper. Sieht man hier den ersten aus Holz und darauf einen zweiten Resonanzkörper, an dem dann die Saiten befestigt sind. Dieser Nevel wurde rekonstruiert aufgrund einer Bar Kochba-Münze aus Israel aus der Zeit um 132 nach Christus. Und so können wir aufgrund dieser antiken Abbildungen uns auch klare Vorstellungen machen über Instrumente, die aus Holz waren und darum nicht erhalten geblieben sind. Wir ziehen die Linie des Missbrauchs der Musik durch bis zum Schluss der Bibel. Ganz am Schluss finden wir die falsche Kirche, Babylon, in Offenbarung 18. Und da wird das Gericht über diese abgefallene Kirche beschrieben, ab Vers 21, Offenbarung 18, 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört werden. Und nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir gefunden werden. Und das Geräusch des Mühlsteins wird nie mehr in dir gehört werden. Vers 23 am Schluss: Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Zauberei, griechisch Pharmakeia, bedeutet Okkultismus, Esoterik und Drogenmissbrauch. Also hier finden wir das Gericht über Musik einer abgefallenen Kirche, wo die Musik nur noch scheinbar zur Ehre Gottes war, aber in Wirklichkeit eben sich selbst diente oder dunklen Mächten. Wir kommen nun zu drittens: Musik als Allgemeingut. Wir sehen aus verschiedenen Stellen im Alten und auch im Neuen Testament, dass Musik nicht nur irgendwie das Privileg war einer gebildeten oder speziell ausgebildeten Schicht, sondern Musik war etwas, das allgemein zum Alltagsleben gehörte und gepflegt wurde. Übrigens, hier haben wir die Darstellung einer Kinnor, Dieses Instrument wird in der alten Elbefelder jeweils mit Laute übersetzt, im Gegensatz zum Nevel Harfe. Aber je nach Übersetzung kann das ein bisschen variieren. Das ist nicht so schlimm, man muss nur wissen, welches Instrument gemeint ist. Ja? Kinnor, der Name kommt übrigens von der Wortwurzel Kanar, 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 das imitiert lautmalerisch das Knarren beim Zupfen der Saiten. Übrigens, der Name See Genezareth, hebräisch Yam Kinneret, heißt Kinnorsee. Und zwar, weil er die Form hat einer alttestamentlichen Laute, der Kinnor. Nun, Musik als Allgemeingut. Wir denken an die Geschichte von Jakob, der bei seinem Onkel Laban jahrelang gearbeitet hatte und dann plötzlich fluchtartig davongegangen ist, Hals über Kopf, aber Laban ging ihm nach, erwischte ihn auf der Flucht und hat sich bei ihm beklagt, warum er heimlich gegangen sei und warum er nicht zuerst ein Abschiedsfest noch gefeiert hat. 1. Mose 31, 27. Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und mit Laute. Also, wäre ganz normal gewesen, Laban macht ein Abschiedsfest und dabei wird Musik gemacht. Mit Gesang, mit Schlaginstrument, Tamburin und mit Saiteninstrument Laute. Das ist die Kinnor, das ist der Kinnor. Ja, und das Ganze wäre Ausdruck der Freude gewesen. Also man war damals fähig, schnell solche Musik auf die Beine zu stellen. In 1. Samuel 18 geht es um die Zeit von David. David besiegte Goliath. Das war eine gewaltige Wende in Israel nach diesem ständigen Druck durch die feindlichen Philister. Wie sieht da die Reaktion des Volkes aus? 1. Samuel 18, Vers 6. Und es geschah, als sie einzogen, als David vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen. Mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen, die da spielten, sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen. Und David seine Zehntausende. Ganz spontan kommen die Frauen aus allen Städten und sie sind fähig, spontan Musik zu machen. Gesang, Reigen, mit Tamburin und Triangel. Hier haben wir eine Nachzeichnung eines Reliefs aus dem Assyrerpalast von Assurbanipal, 7. Jahrhundert vor Christus. Gefunden in Ninive. Da sieht man also aus alttestamentlicher Zeit assyrische Musiker. Da spielt einer Kinnor und wir sehen da auch Tamburin. Genauso in dieser Art. Tamburin hier und die Doppelzimbel hier. Von der werden wir später auch noch sprechen. Also dieses Bild aus einem nahe von Israel gelegenen Land, heutiger Nordirak, zeigt uns, wie das eben so ganz normal auch war in Israel, dass man mit solchen Instrumenten ganz spontan umgehen konnte. Als David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, gab es auch ganz spontan, das war gar nicht geplant, ganz spontan gab es freudige Musik auf dem Weg. 1. Chroniker 13, 7. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs weg. Und Ussa und Achjo führten den Wagen. Und David und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Gesängen und mit Lauten, Kinnor, und mit Harfen, Nevel, und mit Tamburinen, Tof, und mit Zimbeln, und mit Trompeten. Ganz Israel ist fähig, mit solchen Instrumenten und auch mit Gesang hier dabei zu sein und Gott auf diesem Weg, auf diesem außergewöhnlichen Weg nach Jerusalem so Musik zu machen. Hier sieht man eine Rekonstruktion der Bundeslade. Das war also, könnte man sagen, wirklich ein absoluter Höhepunkt im Leben von David. Ja? Es ist vielleicht auch noch wichtig zu denken, diese Freude war spontan so groß. Die war nicht geplant, jedes Wochenende. Die war nicht gemacht. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Spontane Freude und gemachte, organisierte Freude. Grundsätzlich verschiedene Dinge. Nun gehen wir ins Neue Testament. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen wir von dem Fest, den der Vater dem zurückgekehrten Sohn bereitet. Lukas 15, 23. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Ganz selbstverständlich bei diesem Freudenfest über die Umkehr dieses verlorenen Sohnes wird Musik gemacht und werden Reigen aufgeführt. Nun, haben wir also gesehen, Musik war im Alten und im Neuen Testament ein Allgemeingut, das in den Familien offensichtlich gepflegt wurde. Jetzt kommen wir zu Punkt 4, Musik in der Periode der Stiftshütte. Das ist also die Zeit 1606, Auszug aus Ägypten, bis 973, Bau des ersten Tempels aus Stein, Salomo-Tempels in Jerusalem, 973 vor Christus. Nun, in dieser Zeit finden wir Musik als Gotteslob, und zwar die erste Erwähnung überhaupt in der Bibel von Musik als Gotteslob, 2. Mose 15. Israel erlöst aus der Knechtschaft Ägyptens, singt das Lied der Erlösung. 2. Mose 15, 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Fast das ganze Kapitel macht dieses Lied aus, von dem wir jetzt zwei Verse gelesen haben. Also, wir haben im zweiten Buch Mose das Thema der Erlösung vor uns. Nachdem das erste Buch Mose eigentlich zeigt, wie der Mensch gefallen, in die Sünde gefallen ist und sich verderbt hat. Nun zeigt also das zweite Buch Mose so exemplarisch, was Erlösung ist. Die Befreiung durch das Passalam, durch das Blut des Passalammes in Ägypten, 2. Mose 12. Und daraus folgt wahre Musik zur Ehre Gottes. Musik als Ausdruck der Erlösung. Nun haben wir gelesen, als weitere Stelle, dass es in 4. Mose 10 die Erwähnung gibt der silbernen Posaunen. Mose bekommt von Gott den Auftrag, diese Signalhörner herzustellen, aus getriebener Arbeit aus Silber. Nun sieht man hier die Rekonstruktion einer solchen Chatzotzera, wie diese Posaune auf Hebräisch heißt. Wir konnten die rekonstruieren aufgrund der Abbildung von Tempelgeräten am Titusbogen in Rom. Nicht wahr? Die Römer haben ja im Jahr 70 den Tempel in Jerusalem zerstört und haben viel viele Schätze nach Rom abtransportiert. Auf dem Titusbogen zur Ehre des Feldherrn Titus, der Jerusalem zerstört und den Tempel vernichtet hatte, hat man dort auf dem Bogen verschiedene Tempelgeräte und auch Tempelposaunen abgebildet. Und so können wir von den Größenverhältnissen sogar herleiten, dass diese Chatzozerot, also diese silbernen Posaunen, bis zu 1,80 Meter lang sein konnten. Das entspricht also eher, sagen wir bei uns, einem Alphorn. Die Töne wurden nur erzeugt durch Überblasen, also durch Erzeugung der Obertöne. Ja, wenn man ganz sachte bläst, kann man den tiefsten Ton erreichen. Wenn man ein bisschen stärker bläst, dann kommt der erste Oberton, noch etwas stärker der zweite Oberton. Und darum möchte ich in diesem Zusammenhang etwas erklären über Obertonreihen. Das wird uns hilfreich sein, auch in dem, was nachher folgt. Wenn ich irgendeinen Ton spiele auf dem Klavier, dann meinen die meisten Leute, das sei jetzt eben ein Ton, in diesem Fall das C. Das stimmt nicht. Jeder Ton ist eine ganze Reihe von Tönen. Also wenn ich dieses C anschlage, dann ist das, was man meint zu hören, das ist der unterste Ton und der klingt auch am lautesten. Aber in diesem Ton enthalten ist dann der nächste Oberton und der ist eine Oktave höher. Genau das gleiche, was bei der Posaune passiert, wenn man sie überbläst, an der untersten Stelle, da kommt der Grundton, dann kommt eine Oktave höher. Und wenn man nochmals überbläst, kommt die Quint, 5 Töne höher, und dann die Quarte, 4 Töne höher, dann die große Terz, 3 Töne höher, dann die kleine Terz und so weiter. Also genau diese Reihe, die sich ergibt beim Überblasen, die hat man in jedem einzelnen Ton enthalten. Also wenn ich diesen einen Ton spiele, hört man da drin die Oktave, dann die Quint, die Quart, die große Terz, die kleine Terz und so weiter. Ich möchte das versuchen zu beweisen. Ich drücke jetzt diesen Ton, diese Taste runter, ohne dass man etwas hört. Und jetzt schlage ich unten eine Oktave tiefer einen Ton ganz kurz an. Und jetzt sollte man diesen Ton hören. Also ich höre ihn hier, ganz da hinten im Saal kann man das natürlich nicht hören. Ja, ein bisschen hört man das. Das heißt also, der untere Ton hat dadurch, dass bei ihm sowieso eine Oktave höher klingt, hat diese freigelegte Seite hier ins Schwingen gebracht. Und ich könnte natürlich jetzt weiterfahren, all die weiteren Töne auch so stumm niederdrücken. Und wenn ich dann da unten anschlage, dann hört man sogar den Dreiklang. Oder sogar den Vierklang, denn der ist da enthalten. Sieht man hier? C, E, G, B. Das ist der Dominant-Septakkord, der ist enthalten. Hört man etwas? Ja. Also das kann man zu Hause am Klavier ausprobieren. Dann hat man die Demonstration eindeutig. Also, ich fasse zusammen. Jeder Ton all der Melodieinstrumente hat eine solche Obertonreihe. Übrigens auch, wenn man singt. Wenn ich singe, na, dann ist in diesem Ton, diesem einen Ton, ist diese ganze Reihe drin enthalten. Und auch der Dreiklang, der Dur-Dreiklang, ist da drin. Und auch der Dominant-Septakkord ist da drin. Jetzt kann man übrigens auch noch erklären, warum klingt eigentlich der Ton auf einer Oboe anders als auf einer Geige. Der gleiche Ton, die spielen den genau gleichen Ton. Nun, der Grund ist der. Beide haben die gleiche Obertonreihe. beide Instrumente. Aber wie stark die einzelnen Obertöne sind, das ist ganz unterschiedlich. Da kann bei einem Instrument zum Beispiel der dritte und der fünfte Oberton und so weiter besonders hervorkommen und beim anderen Instrument wieder in einer anderen Reihenfolge. Und das gibt also eine ganze Reihe von Sinusschwingungen. Jeder Ton ist eine reine Sinusschwingung in der Natur. Aber bei den lauteren Obertönen ist die Sinuskurve deutlich höher und tiefer, also der Bauch ist viel größer und bei den leiseren viel kleiner. Und nun kann man das mathematisch alle diese Schwingungen zusammenzählen und das gibt am Schluss ein Ergebnis einer Kurve, die sehr komplex aussieht, aber bei jedem Instrument anders aussieht. Zum Beispiel bei der Geige gibt es ein Bild von Sägezähnen. Ja? Also das heißt nicht, dass man auf der Geige sägt, aber das ist einfach die Charakteristik im Ton. Und deswegen haben wir auch verschiedene Stimmen. Wenn man das Telefon abnimmt und sofort erkennt man, ohne dass der Anrufende seinen Namen nennt, wer da spricht. Ja? An der Stimmcharakteristik. Und die ist also bestimmt durch diese unterschiedlichen Stärken in der Obertonreihe. Und der langen Rede kurzer Sinn. An der Posaune und ihren Obertönen kann man zeigen, dass die ganze Mehrstimmigkeit der Musik mit Akkorden, drei Klängen und vier Klängen, dass das keine menschliche Erfindung ist, sondern dass die bereits in der Natur von Gott, dem Schöpfer, physikalisch angelegt ist. Das musste man nur entdecken und dann konnte man später einmal die ganze vierstimmige Musik entwickeln. Die Anfangstakte aus dem dritten Beethoven-Klavierkonzert. C-Moll. Ja, woher kommt diese ganze Technik, die Töne so zusammenzufügen? Das ist nicht einfach eine rein menschliche Erfindung, sondern die war vorgegeben in der Schöpfung, die musste man nur zuerst mal entdecken. Also, so viel zur Chatzotzerah. Und nun gehen wir zu fünftens, Musik in der Periode des ersten Tempels, 973 bis 586 vor Christus. 586 ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Babylonier, durch Nebukadnezar. Nun, in diesem Zusammenhang muss uns das musikalische Phänomen David ganz speziell beschäftigen. David hat ja Jerusalem erobert, wie man das auf dem Bild hier sieht, Jerusalem zur Zeit Davids, am Südabhang des Tempelberges, des Berges Zion. Und Salomo, sein Sohn, hat dann die Stadt nach Norden ausgebaut und auf die Bergspitze den ersten Tempel, den Salomonischen Tempel, errichtet, in dem die Musik zu einer ganz besonderen Entfaltung kommen sollte. Aber alles dank David. Wir lesen über die Jugendzeit Davids in 1. Samuel 16, Vers 17. Und Saul sprach zu seinen Knechten: Ersehet mir doch einen Mann, der gut spielen kann, und bringet ihn zu mir. Und einer von den Dienern antwortete und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiters gesehen, der des Spielens kundig ist. Und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann, und der Rede verständig und ein schöner Mann, und der Ewige ist mit ihm. 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute, hebräisch Kinnor, und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. David war also ein außergewöhnlicher Musiker und das fiel bereits in seiner Jugendzeit auf. Darum wurde er als Hofmusiker bei König Saul eingesetzt, als er in tiefste Depressionen verfiel. Allerdings nicht medizinisch erklärbare Depressionen in diesem Fall, sondern es heißt hier, dass Gott einen Geist, einen bösen Geist über Saul kommen ließ, wegen seiner Treulosigkeit Gott gegenüber. Und immer wenn dieser Geist so besonders in die Depression hineinführte, musste David Kinnor spielen. Und das führte zur Erleichterung für Saul. Ja, man kann sich da einige Fragen stellen. Können Kinnor-Saiten Dämonen vertreiben? Das wäre schon abergläubisches Denken, ja? Aber wir sehen ja zum Beispiel hier diese Rekonstruktion einer Kinnor mit drei Saiten. Ich habe gezeigt, eine Nebelkonstruktion, Rekonstruktion mit 10 Saiten. Also in diesem Bereich hatten diese Instrumenten Saiten von 3 bis 10. Da wird deutlich, dass das nicht Instrumente waren, um rein instrumentale Musik zu machen, sondern das waren Begleitinstrumente für den Gesang. Also David hat Psalmen gesungen und die mit der Kinnor begleitet. Und da bewahrheitet sich eben dieser Spruch: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und es ist tatsächlich so, dass die Welt der Dämonen echtes, glaubenserfülltes Danken und Loben nicht erträgt. Das hat diese Erleichterung bei Saul bewirkt. Aber nicht irgendwie eine abergläubische Vorstellung, was Töne an sich bewirken könnten. In den vergangenen Jahren hat man die alttestamentliche Musik rekonstruieren können. Ich werde später noch mehr darüber sagen. Aber das möchte ich hier an dieser Stelle zur Hilfe nehmen, um ein bisschen zu zeigen, wie etwa das geklungen hat, als David mit der Kinnor gespielt hat. Übrigens, Kinnor heißt im modernen Hebräischen Violine. Ja, man musste ja ein neues Wort haben, da hat man oft alte Wörter mit einer neuen Bedeutung benutzt. Aber es ist natürlich auch so, dass die Violine in der Instrumentengeschichte letztlich auf Kinnor und Nevel zurückgeht. Also, ich versuche mal mit Saitenspiel Psalm 133 vorzutragen.
Shir Hamalot le David.
Also das ist das Stufenlied, eines dieser 15 Stufenlieder, die man sang, wenn man zum Tempel hinaufging. Und der Titel wird also auch mitgesungen, ein Lied der Hinaufzüge, ein Stufenlied von David. Und dann kommt der Text: Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das Öl, das gute Öl, das auf den Kopf herniederfließt, auf den Bart Aarons und bis auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabsteigt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen befohlen, ewiges Leben.
Shir Hamalot le David, Hine matof umanaim shevedachim gam yachat, Kashemen atof al arosh yored al hazaken zakan aharon sheyored al pi midodav. Ketal Hermon sheyored al haaretz Zion. Ki sham tziva Adonai et habracha chayim ad haolam.
Ja, so etwa hat das geklungen. Ganz eindrücklich diese Expressivität, die zum Teil erreicht wird durch ganz besondere Tonleitern. Und diese Stellen kommen genau da vor, wo der Text selber so dramatisch wird. Also es ist ganz eindrücklich, wie diese rekonstruierte Musik genau dem Text entspricht und auch die Worte durch die jeweiligen Tonsprünge eben unterstreicht und so lautmalerisch und musikmalerisch zum Ausdruck bringt. Ja, das ist natürlich orientalische Musik und darum singt man das auch ein bisschen anders als europäische Musik. Hier der Text von Psalm 133, so wie er in der hebräischen Bibel steht. Es sind ja alles Konsonanten. Der Text besteht nur aus Konsonanten im Hebräischen. Im Mittelalter haben die Rabbiner, die Masoreten, durch Punkte und Striche noch die Vokale hinzugefügt. Aber nicht nur das. Sie haben auch Kantilationszeichen hinzugefügt. Das sind Zeichen, die eigentlich zurückgehen auf Handzeichen, die man im Tempel gemacht hat für die Musiker, damit sie wussten, welche Töne sie spielen oder singen mussten. Und hier zum Beispiel bei Shir Hamaalot le David, bei Shir, Lied, hat man hier dieses Schrägstrichlein, ja? Das ist der zweite Ton in der Tonleiter. Und dann hier Hamaalot, dieser gerade Strich, das ist der erste Ton, ja? Gerader Strich, erster Ton. Schrägstrich nach rechts, das ist der zweite Ton. Und dann hat man unter den Wörtern immer Zeichen, die bedeuten ganz bestimmte Töne in der Tonleiter. Aber es gibt auch zusätzliche Zeichen über den Wörtern und die drücken Verzierungen aus. Also wie man die Töne dann ausziert. Und aufgrund der Entdeckungen von Suzanne Haik Montura, eine französische Komponistin, eine Jüdin, konnte man diese Musik wieder rekonstruieren, wie das einmal geklungen hat im Tempel. Ja, wir sind jetzt am Ende der Zeit für den ersten Teil. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Musik in der Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.